2, 1. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Wir sind mittendrin in der Sandplatzsaison und mittendrin im Masters-Turnier von Madrid. Das Ganze geht über 2 Wochen. Von daher sind wir ja so gefühlt, obwohl wir am Wochenende sind, eigentlich noch am Anfang des ganzen Turnieres. Trotzdem gibt es natürlich einige Nachrichten und die Nachricht der Woche ist sicherlich, dass Carlos Alcaraz nicht bei den French Open teilnehmen wird. Ja, stattfinden werden die French Open trotzdem. Darüber werden wir natürlich reden, aber auch über die eine oder andere Geschichte der Woche, denn so ganz entspannt sind wir dann vielleicht doch nicht durch diese Tage gegangen, aber das werden wir analysieren mit Henrike. Hallo Henrike. Ja, Henrike, ich habe es gerade gesagt, das Masters-Turnier in Madrid über 2 Wochen, genau wie das in Rom, zwar nicht mit Hauptfeldstart am Montag, von daher sind die Topspieler eigentlich jetzt erst so richtig am Wochenende eingestiegen. Wir haben gerade im Vorgespräch auch schon kurz darüber gesprochen, das sorgt so ein bisschen dafür, dass wir auch noch nicht so die ganz großen Stories haben, wenn wir jetzt natürlich mal von dieser Alcaraz-Absage absehen.
Ja, ich weiß, ich bin da irgendwie so ein sich wiederholendes, so eine wieder sich wiederholende Aussage, drückst du auf Knöpfchen, aber mich machen diese mitten die Woche Anfänge irgendwie immer komplett fertig und dann ist für mich auch so die ganze innere Uhr, die sich über Jahre und Jahrzehnte von Tennisgucken aufgebaut hat, komplett durcheinander gebracht. Hatte ich ja letztes Mal mit Tobi drüber gesprochen, dass wir jetzt quasi in das Ruhrgebiet des Tenniskalenders eintreten, so alles fließt ineinander über und mich verwirrt das. Ich dachte auch so langsam müssten mal die Topstars spielen, aber das geht jetzt halt so los, weil wir halt auch die ersten Runden noch gar nicht durch hatten. Verwirrend. Aber gut, wir finden schon was.
Ja, beziehungsweise, weil halt die Topspieler Freilose haben in der ersten Runde und das macht es ja gerade auch an den ersten Tagen. Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, so, das ist jetzt ein bisschen zäh, weil man sieht natürlich trotzdem gutes Tennis. Aber ich finde, dass man schon auch bei sich selber merkt, dass der Fokus dann auch gerne mal so ein bisschen weggeht. Ja, man kann jetzt böserweise sagen, aber das, so meine ich es gar nicht, diese Lücke genutzt hat, ist Carlos Alcaraz. Denn er hat ja bereits schon gesagt, dass er auf Madrid verzichten wird. Es stand im Raum, dass er Rom nicht spielen wird, das zweite Masters vor den French Open. Aber nicht nur das, sondern es steht jetzt auch schon fest, definitiv, dass er in Paris fehlen wird. Bevor wir gleich über einen Gedanken sprechen, den wir eben beide dazu schon hatten, was war denn eigentlich dein allererster Gedanke, als du diese Meldung gehört hast?
Bitter. Ich habe das echt gedacht, wie bitter. Es hat sich ja so ein bisschen angedroht. Also ich glaube schon, als man merkte, dass er dann sagte, okay, ich verzichte auf Madrid und wahrscheinlich Rom, habe ich auch gedacht, oha, das ist irgendwie schon größer, ne? Dass man sozusagen direkt sagt, ich mache nicht nur ein Turnier nicht mit, sondern tendenziell eher 2 nicht. Und als es dann klar war, dass er ausfallen wird, fand ich es wirklich schade für ihn. Roland Garros ist natürlich ein bisschen so sein Grand Slam auch in der Form. Und ja, es ist halt immer scheiße, wenn jemand verletzungsbedingt nicht mitmachen kann. Und es tut mir dann ja auch immer leid für denjenigen. Also ganz grundsätzlich mal. Und wie gesagt, natürlich wird es das jetzt in der Form vielleicht theoretisch, da können wir ja drüber sprechen, nochmal spannender machen, die French Open. Ich bin mir da nicht so sicher, aber es ist eine theoretische Möglichkeit. Nur so will man das ja nicht haben, dass ein Turnier da so ein bisschen umgeworfen wird aufgrund so einer Verletzung. Und vor allen Dingen Handgelenk scheint es ja zu sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist natürlich auch immer so eine knifflige Stelle, um da was kaputt zu machen für einen Tennisspieler.
Ja, das war nämlich auch schon mein Gedanke, weil gut, man hat natürlich dann zuerst davon gehört, dass Alcaraz irgendwie verlauten lassen hat, ja, ich habe irgendwie Probleme am Handgelenk. Dann kam die Absage für Madrid. Davor hat er ja auch auf Barcelona schon verzichtet. Und da war so jetzt schon der Gedanke, ja, Handgelenk, ne, wie du sagst, das ist manchmal auch so ein bisschen komplexer, so eine Verletzung. Aber gerade jetzt auch dadurch, dass er eine ganz lange Zeit ausfallen wird. Denn ich weiß gar nicht, wenn wir das jetzt hochrechnen, sind wir ja nachher schon bei über 2 Monaten, die er dann raus gewesen ist. Da muss ich sagen, auch wenn es natürlich eine andere Ebene war und eine andere Ausfallzeit, aber ich habe da schon auch so ein bisschen an so ein Dominic Thiem oder so gedacht, ne? Die so Handgelenksverletzungen haben und ja, dann auch sich nicht mehr so wirklich davon erholen konnten auf Dauer.
Ja, gut, da muss man jetzt natürlich schauen, was er hat. Ne, da hängt es ja schon, würde ich auch sagen, sehr extrem davon ab, was das für eine Verletzung ist, wie man die behandeln kann. Da weiß ich natürlich nicht, ob das vergleichbar ist. Das muss man immer individuell schauen. Aber es ist natürlich auch für den Carlos Alcaraz, wenn man sich sein Spiel anguckt, ein Problem. Weil er spielt ja schon mit einem gewissen Spin, nicht so wie andere ganz extreme Menschen, aber auch jetzt nicht wenig. Und Spin kommt ja auch zu einem nicht geringen Anteil aus dem Handgelenk. Ne, deswegen kann man sich natürlich erklären, warum er da vielleicht mal eher eine Verletzung kassiert oder vielleicht auch früherer Verschleiß eintritt. Macht es aber für ihn dann natürlich umso unangenehmer, ja.
Ja, und daher ist, glaube ich, relativ wahrscheinlich, dass Alexander Zverev, und das ist jetzt die Frage, neben Sinner der absolute Top-Favorit ist oder, wie es andere formuliert haben, schon die Chancen von Alexander Zverev auf einen French Open-Titel gestiegen sind. Denn das ist etwas, habe ich so ein bisschen vernommen, was, ja, ich will jetzt nicht sagen, mit einer gewissen Häme oder Ironie diskutiert wird, aber wo ja schon dann ein ernsthafter Gedanke vielleicht hintersteckt, wenn man das ein bisschen anmahnt, diese Formulierung, eben weil das Problem von Alexander Zverev zuletzt ja nicht Carlos Alcaraz gewesen ist.
Ja, ich bin da so ein bisschen bei Schwelli von den Sandplatzgöttern, der jetzt auch gepostet hat, genau diese Frage. So nach dem Motto, war das Problem von Zverev nicht in letzter Zeit anders gelagert? In Form von einem sehr großen, dünnen, leicht rothaarigen Italiener. Ich meine, gut, man kann es so betrachten. Grundsätzlich ist die Aussage ja nicht falsch. Carlos Alcaraz bei den French Open ist kein angenehmer Gegner, definitiv nicht. Und wenn der nicht da ist, ist mal grundlegend ein Problem weniger vorhanden. Und wenn wir das Ganze jetzt mal theoretisch angehen und alles bleibt so, wie man es erwartet, dann würde Alexander Zverev auf Jannik Sinner und Carlos Alcaraz im Halbfinale oder Finale treffen. Sagen wir mal, er würde auf Carlos Alcaraz im Halbfinale treffen, hätte er jetzt ein Problem weniger, dann käme er vielleicht, postuliert, theoretisch leichter ins Finale. Dann hat er da aber Jannik Sinner vor der Nase und gegen den hat er in der letzten Zeit sehr klar verloren, auch in Monte Carlo, und hat auch selber gesagt, dass er nicht so richtig einen Plan hat, wie er gegen ihn spielen soll. Insofern kann man natürlich einerseits sagen, die Aussage ist korrekt, ein Problem weniger, erhöht deine theoretischen Chancen. Die praktische Auswirkung mag ich jetzt ein bisschen anzuzweifeln.
Ich würde das ein bisschen umdrehen. Also vielleicht sind wir da auch verklemmt, weil wir uns so sehr auf das Duell Sinner-Zverev beziehungsweise Sinner ist der Stolperstein für Zverev oder wie immer man das nennen möchte, einschießen, weil Alexander Zverev natürlich auch, wenn man es umdreht, den Nachteil hatte, dass er nur jetzt immer gegen Sinner verloren hat. Er hatte gegen Alcaraz überhaupt gar nicht die Chance. ja, sein Können zu zeigen. Und vielleicht hätte er die letzten 5 Duelle gegen Alcaraz jetzt oder wie auch viele Halbfinals das auch immer waren, gewonnen. Vielleicht hätte er aber auch gegen ihn verloren und wir hätten sogar eher die Situation, dass wir sagen würden, ach ja gut, Alcaraz sagt ab, das ist jetzt die wahre Chance für Zverev, weil gegen den hat er zuletzt immer verloren. Also das kann man ja am Ende drehen, wie man möchte.
Ja, nur ich sag mal, derzeit von dem Punktestand sind Carlos Alcaraz und Jannik Sinner die 1 und die 2. Und wenn du dann natürlich das den Setzlistenmodus anguckst, wird er zwangsläufig auf beide treffen müssen. Egal in welcher Form. Und weil die sich ja nicht gegenseitig ausschalten können. Ich hätte es ja mal interessant gefunden, was passieren würde, wenn es technisch möglich wäre, dass ein Alcaraz einen Sinner ausschaltet und dann ein Zverev die Chance dadurch kriegt. Weil ich würde schon sagen, dass ihm Alcaraz grundsätzlich mehr liegt als Sinner. Ist jetzt kein effektives, sicheres Ergebnis, weil ich denke, auch ein Alcaraz weiß schon, wie er sich in Zverev zur Not zurechtlegt. Aber das war ja für mich immer so ein bisschen das Problem, dass Alexander Zverev momentan ja sehr gut spielt, aber dieselben Turniere wie Sinner spielt und somit zwangsläufig auf ihn trifft. Und das so ein bisschen sein Problem ist. Ich glaube, Zverev müsste es hinbekommen, ein Turnier zu spielen, wo ein Sinner nicht dabei ist. Und das wird bei den French Open schwierig.
Ja, das wäre ja aber auch wieder nicht gut, weil dann würden ja ganz viele da sitzen und sagen, der hat das Ding jetzt nur gewonnen, weil Sinner und Alcaraz nicht dabei gewesen sind.
Was vielleicht noch nicht ganz falsch als Aussage wäre, aber ja, das ist natürlich das Problem, was dann entsteht. Man kann dann am Ende, glaube ich, zusammenfassend sagen, wie man es macht, macht man es falsch.
Es ist
ihm zu wünschen.
Ja, das ist, finde ich, ein guter Übergang, denn wir sitzen hier nun auch jede Woche und bewerten so das, was wir beobachten. Und da hat in der vergangenen Woche Eva Lüss Kritik geäußert, das hattest du uns in die Gruppe geschickt, ja, weil sie ein Problem hat, man kann, glaube ich, grundsätzlich sagen, mit der Berichterstattung.
Ja, so kann man das sagen. Das kam nach der Niederlage gegen Zhang Shuai in Madrid. Und dass sie dann auf Instagram, zumindest da habe ich es gesehen, ich weiß gar nicht, ob sie noch andere Social-Media-Kanäle hat, die sie bespielt. Anywho, ich habe es auf Instagram gesehen. Kritik geäußert hat an der Berichterstattung, dass sie meint, dass sie hätte gerne einen differenzierteren und respektvolleren Ton. Sie hat die negative Grundhaltung vieler Schlagzeilen und Kommentare kritisiert. Sie sagt natürlich, sie begrüßt Berichterstattung grundsätzlich auch Kritik, findet aber die Art und Weise, wie sie formuliert wird. Also da geht es ja wirklich tatsächlich eher darum, welche Aussagen getroffen werden, findet sie abwertend und wenig konstruktiv. Und ich glaube, was sie damit meint, ist, dass dann halt sehr schnell geurteilt wird und besonders auch bei Frauensport, weiß ich nicht, du verlierst dreimal hintereinander und dann wird halt gesagt, Lüss ist in einer Formkrise oder solche Dinge. Und das hat sie halt bemängelt, weil sie sagt, es hat mit der Realität auf dem Platz halt wenig zu tun. Sie sagt, dass Leistungssport komplex ist und sich halt nicht immer so einfach runterbrechen lässt. Und sie hat gesagt, dass sie selber weiß, dass sie momentan nicht in ihrer besten Form ist, dass sie aber meint, dass sie halt auch 2,5 Monate aussetzen musste, verletzungsbedingt. Und dass das irgendwie dann gerne mal vergessen wird. Und so wie ich das interpretiere, hat sie da auch Kritik besonders an den deutschen Medien geübt, im Sinne von, dass Journalisten, und sie hätte auch wohl mit anderen deutschen Athletinnen und Athleten gesprochen, dass Journalisten in Deutschland tendenziell sehr kritisch gegenüber deutschen Sportlern seien und sie sich da manchmal mehr Unterstützung wünscht. Und das hat mich halt insofern ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil als sie dann in Madrid verloren hat, ging bei mir auch die Lampe an, insofern, dass ich dachte, auch schade. Und ich mich gefragt habe, wann sie denn die Kurve kriegt, dass das wieder losgeht, weil sie hatte ja eine tolle Phase am Anfang des Jahres gehabt. Und ich sag mal, zum Ende aus des letzten Jahres und am Anfang zu diesem Jahr. Und dann ist sie ja zurückgeworfen worden durch diese Krankheit. Krankheit sage ich schon, durch die Verletzung. Und ich das so schade finde, dass jetzt dann dieser Lauf unterbrochen wird. Und ich mich halt gefragt habe oder gedacht habe, wie so eine Verletzung einen so rauskegeln kann und wie sehr man danach dann so Dinge wieder aufbauen muss. Weil das hat ja mit vielem zu tun. Wieder in den Rhythmus kommen, Vertrauen in deinen Körper, bis dein Körper überhaupt wieder an dem Punkt ankommt, wo er ist. Aber ich mich dann natürlich auch immer frage bei sowas, und ab einem gewissen Punkt muss man ja auch mal Kritik üben können und sagen, naja, wie viele Niederlagen nach einer Pause sind noch okay und ab wann sollte man anfangen, sich Gedanken zu machen, dass ich das dann auch sehr schwer fand und ich es interessant fand, dass sie das dann genau in dem Moment aufgegriffen hat, weil ich halt auch, wenn wir hier über sowas sprechen, immer zwischen diesen beiden Polen auch innerlich schwanke, ist meine Kritik jetzt noch fair oder ab wann muss man sie auch äußern? Und sagen, okay, das ist jetzt too much. Weil als Sportler hast du natürlich auch den Anspruch zu gewinnen. Und wenn du das nicht tust, entsteht ein Problem.
So. Ja, das ist halt wirklich, also es sind spannende Gedanken, weil ich habe mir da natürlich auch dementsprechend viele gemacht. Und ich finde es beruhigend, dass du das letztendlich sehr ähnlich siehst, im Sinne dessen, dass du dich da so ein bisschen hin und her gerissen fühlst. Weil ich hatte das halt gelesen und habe dann auch mal geguckt, was so einschlägige Seiten zum Beispiel zuletzt für ja, Headlines produziert haben, speziell über sie. Und da, das hat sie, glaube ich, sogar auch selber erwähnt, dass denn da viel von Formkrise zum Beispiel gesprochen wird und sowas. Was du erwähnt hast mit der längeren Verletzung, dass sie das nochmal angesprochen hat. Ja, das ist natürlich etwas, was immer schnell in den Hintergrund gerät. Also da würde ich ihr zum Beispiel echt einen Punkt geben, dass man, glaube ich, schon sagen kann, naja, es wird vielleicht irgendwie ein, zwei Mal erwähnt, wenn du gerade wieder zurückkommst. Aber wenn du dann irgendwie so 4, 5 Turniere gespielt hast, dann interessiert das halt vielleicht gar nicht mehr, was ich würde jetzt sogar auch sagen, in vielerlei Hinsicht dann gar nicht mal bewusst vielleicht gemacht wird, sondern du hast es einfach nicht mehr auf dem Schirm, weil halt auch das Ganze so schnelllebig ist und auch so ein bisschen Zeit dann ins Land geht. Und ja, am Ende redest du dann vielleicht eher von einer Formkrise oder von der Niederlagenserie oder wie auch immer, ohne dass du dann vielleicht wirklich noch mal zurückblickst und sagst, so gibt's da vielleicht irgendwie einen Fixpunkt oder gibt's irgendwie so eine Art Vergleichswert aus der vorherigen Zeit, weil da eben eine Pause, eine Verletzung zwischen lag, wie auch immer. Natürlich kann man da ein bisschen differenzierter immer schauen, da würde ich ihr recht geben. Und vielleicht ist das auch, würde ich zumindest mal die Theorie in den Raum werfen, Nachteil natürlich der heute viel schneller werdenden Meldungsproduktion, die du einfach hast, dass du, das kenne ich ja auch bei uns bei Tennisnet, wo es oft denn darum geht, natürlich so, du willst den Artikel schnell online haben, damit er in einschlägigen Suchmaschinen und so weiter einfach auch schnell auftaucht. Und deswegen könntest du vielleicht noch einen Absatz mehr schreiben, um das Ganze einzuordnen, machst es aber vielleicht nicht. Sicher. Und deswegen, also wie ich jetzt drüber nachgedacht habe, die Tage, würde ich am Ende sagen, ja, sie hat recht. Wahrscheinlich sollten wir uns da ein bisschen mehr mit Bedacht manchmal auch dem Ganzen widmen. Trotzdem würde ich sagen, man kann es auch unterscheiden. Also ich kann ja auch zum Beispiel, wenn ich jetzt mal auf dieses Zverev-Match gehe heute, wir nehmen Samstagabend auf, Zverev hat in 3 Sätzen gegen Navone gespielt. Da gibt es zum Beispiel jetzt bei Tennisnet eine relativ, ja, ich würde sagen, kurze Zusammenfassung des Matches mit halt wenig Einordnung, sondern geht es wirklich eher natürlich darum, was ist heute passiert. Und die Einordnung, die folgt halt am nächsten Tag. So, und auch da kann ich es umkehren und sagen, ja gut, ich habe vielleicht da von einer Formkrise einfach geschrieben oder geschrieben, die Niederlagenserie geht weiter, habe es aber vielleicht an anderer Stelle noch mal ein bisschen mehr eingeordnet. Am Ende aber trotzdem schon eine Sache, wo ich sagen würde, ja, ganz Unrecht hat sie, glaube ich, nicht.
Ich glaube auch, je mehr ich drüber nachdenke, dass ihr Problem grundsätzlich nicht die Kritik an sich ist. Ich meine, auch da gibt es übertriebene Formen, ne, wie Ergebnisse manchmal auch eingeordnet werden. Aber ich glaube, das ist gar nicht so das größte Problem. Eine Niederlage bleibt eine Niederlage. Und gerade im Tennis ist das nun mal sehr entscheidend, weil du musst gewinnen, um im Tennis was zu erreichen. Ne, unentschieden haben wir nun mal nicht. Und es gibt nur die zwei Optionen. Ich glaube, was sie halt auch primär stört, und das ist ja eine grundlegende Diskussion, ist die Art und Weise, wie das dann ausgedrückt wird. Und das, glaube ich, gerade in den Headlines. Das ist interessanterweise auch eine Diskussion, die oft auch im Bereich von Berichterstattung bei Verbrechen kommt. Wie wird also der Täter beschrieben oder das Opfer? Ne? Das hat ja auch viel damit zu tun, wie konstruierst du den Satz? Ob du jetzt sagst, weiß ich nicht, 24-jährige Frau wird von Mann erstochen oder sagst, weiß ich nicht, 30-jähriger Täter sticht junge Frau nieder. So, ne? Das ist grundsätzlich selbe Aussage, aber durch die Worte bekommt es A eine andere Gewichtung. Auf wen fokussierst du dich? Auf den Täter oder das Opfer? Dann ist ja natürlich auch oft die Diskussion, bringst du die Nationalität mit rein? Ne? Das wird ja auch gerne gemacht, dass es da zum Beispiel eine extreme Verschiebung hingeht, wenn das keine deutsch-deutschen Menschen sind, dass dann die Nationalität viel öfter erwähnt wird oder auch der Name, zumindest dann, weiß ich nicht, Amir A. oder so gesagt wird. Und wenn es dann ein deutscher Täter ist, weiß ich nicht, ein Klaus oder Werner oder so, sorry an alle Klaus, Werners und Amirs da draußen, dass dann einfach gesagt wird, weiß ich nicht, Täter XY. Das verstehe ich schon und ich glaube, das ist der Punkt, auf den sie eigentlich hinaus will. Weil ich habe jetzt mal spaßeshalber, während du gesprochen hast, geguckt und was da die Berichterstattung ist. Und jetzt habe ich geschaut. NTV schreibt, der Sporttag, Lys kommt aus ihrem Loch nicht hinaus. Struff schon. Struff hat ein Match jetzt mal gewonnen nach weiß der Geier wie lange. Ob danach, das zweite hat er jetzt wieder verloren. Ob ich das aus einem Loch rauskommen bezeichnen würde, als direkten Vergleich, da verstehe ich das Argument, finde ich schwierig. Und man kann natürlich fragen, ich weiß nicht, Eva Lys hat jetzt, glaube ich, 3 Matches hintereinander verloren nach der Verletzungspause. Ist das dann schon ein Loch oder nicht? Aber okay. Dann Sport.de, DTB-Hoffnung Eva Lys steckt immer tiefer in der Krise. Kann man jetzt auch wieder fragen, ist das schon eine Krise? Oder NDR, Unlucky Lys, Knie sorgt bei Eva Lys für Karriereknick. Da finde ich ja schön, dass sie das Knie erwähnen, aber dann direkt vom Karriereknick zu sprechen, nachdem du 3 Matches verloren hast. Und ich glaube, das ist der Punkt, um den es geht. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass Nachrichten ein bisschen heutzutage so ein Buzzwert brauchen. Du brauchst halt Aufmerksamkeit und das geht immer über die Headline. Und leider wird eine wildere Headline eher geklickt als die ganz nüchterne, die sagen würde, weiß ich nicht, WTA-Turnier in Madrid, Eva Lys verliert zum Auftakt. So, das wäre beides oder ist auch eine wahre Aussage, wird aber viel, viel weniger geklickt werden, als wenn man dann sagt, Eva Lys steckt in Formkrise. So, Ob das jetzt hier in Deutschland extremer ist als in anderen Ländern, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist der Punkt, um den es sich immer drehen wird. Wie finden wir eine Balance dazwischen, einmal die Ergebnisse wiederzugeben und die sind nun mal so, wie sie sind, und halt irgendwie fair zu bleiben, weil ich glaube, ich würde Eva Lys schon dazu stimmen, dass in Deutschland die Tendenz, negativ zu berichten oder sich auf das Negative zu fokussieren, schon gegeben ist, egal um was es geht, gar nicht sportbezogen, sondern grundsätzlich in der Art und Weise, wie wir berichten.
Was ich dazu noch sagen will, ist, was ich grundsätzlich gut finde, und das ist auch etwas, was ich insgesamt sehr an Eva Lys schätze, dass sie die Themen, die sie beschäftigen, thematisiert. Weil wir würden diese Diskussionen und ja auch andere sogar, die wir schon geführt haben, gar nicht führen, wenn sie das selber nicht so aufs Tableau gebracht hätte. Und natürlich kann man jetzt irgendwie es sich auch einfach machen und es so abtun im Sinne von, naja, was will sie denn jetzt? Ne? Und irgendwie berichtet werden muss ja. Stimmt ja auch. Aber trotzdem ist es ja zu jeder Zeit richtig zu sagen, Mensch, also hinterfragt euch doch mal ein bisschen. Und was ich auch bisher nicht vernommen habe, und das finde ich auch gut, dass das jetzt keiner irgendwie aus der Medienlandschaft als Angriff oder so auf sich gesehen hat, weil so hat sie das ja auch gar nicht gemeint. So, sie hat das quasi dazu niedergeschrieben, was sie wahrnimmt, und das ist eine subjektive Wahrnehmung am Ende, wie bei allen Dingen, die wir irgendwie für uns so ja, um uns herum einfach wahrnehmen. Aber grundsätzlich finde ich halt sehr, sehr gut, dass wir bei uns in Deutschland eine Spielerin haben, die einfach wirklich Dinge aufs Tableau bringt. Und das ist etwas, was ich an ihr sehr schätze und wo ich auch froh bin, dass sie das in den nächsten Jahren sicherlich auch machen wird.
Hm. Ja, das ist etwas, was ich an ihr auch sehr schätze, dass sie doch sehr klar kommuniziert und dabei in meinen Augen auch wirklich einen guten Ton trifft. Natürlich ist das ein Thema, was, wie du ja sagst, höchst subjektiv ist. Weil ich kann mir vorstellen, dass genug Journalisten und Journalistinnen sagen, naja, aber wir haben ja nur die Wahrheit geschrieben, und das aus ihrer Warte so als tragbar empfinden und sie natürlich aus ihrer Warte als jetzt in diesem Falle Thema, um das es geht, da natürlich auch immer in einer anderen Position ist, gerade wenn es um Kritik geht. Und sie hat natürlich jetzt noch zusätzlich, und das ist das, was jetzt nicht unbedingt die Medien machen, aber was dann viele Menschen machen, bekommt sie dann natürlich nach Niederlagen über Social Media dann auch viel halt so Kommentare, naja, du solltest ja weniger ausgehen und mehr auf den Platz gehen, weniger Fotos posten. Und das ist ja auch etwas, was Jeannie Bouchard mal gesagt hat, dass sie meinte, naja, das, was ich auf Instagram teile, ist ein minimaler Ausschnitt meines Lebens im Vergleich zu all den anderen Stunden, die ich auf dem Platz verbringe, das niemand sieht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese False Balance manchmal, dass wir natürlich, wie von jedem anderen auch, also ich weiß nicht, postest du auf Instagram, dass du es ins Büro morgens geschafft hast und die Kaffeemaschine es tat?
Habe ich schon, doch, ja.
Auch, aber das ist ja nicht ein Dauerthema, nee, sondern natürlich. Tendenziell ja. Postet man ja die Highlights des Tages, wenn überhaupt. Und dass sie da natürlich die schönen Dinge postet, verstehe ich total. Und dann entsteht natürlich bei vielen Menschen wahrscheinlich der Eindruck, ja gut, die macht ja immer nur irgendwie sich hübsch und geht dann weg. Ja klar, dass das mit dem Tennis nicht klappt. Ja, aber dass sie natürlich keinen 24-Stunden-Livestream rausballert, wo du dann irgendwann mal merkst, ach okay, die beschäftigt sich, wie jeder andere übrigens auch, 8 Stunden am Tag mit ihrem Job und den Rest macht sie was Schönes, wie wir auch. Das geht halt oft ein bisschen verloren, ne? Weil es halt auch im Sport so fies ist, dass eben nur das Ergebnis zählt. Die meisten von uns haben ja Jobs, wo die Performance auch schwankt, es aber niemanden so interessiert, wie halt, ob die Performance bei einer Eva Lys schwankt. Ja. Ja, Ja, ich wie gesagt, ich finde es gut, dass sie drüber spricht, dass man die Perspektive auch bekommt. Und dann bleibt ja am Ende nur zu hoffen übrig, dass man da dann idealerweise irgendwie einen Mittelweg findet, mit dem dann beide Seiten leben können. Weil die hat nichts zu berichten, wenn sie nicht spielt. Und sie ist natürlich auch von der Berichterstattung abhängig. Klar.
Punkt. Glaube ich, können wir dahinter machen. Ja, aber sich selber mal an die eigene Nase zu fassen, schadet natürlich nie. Henrike, an die eigene Nase gefasst, gibt es diese Woche noch Themen, die wir besprechen müssen? Denn wir hatten ja zu Anfang eigentlich gesagt, es herrscht Themenarmut.
Wie immer. Es geht mir mit Tobi auch gerne mal so, dass wir am Anfang immer denken, um Gottes Willen, wir haben nichts zu erzählen. Und dann sind wir, weiß ich nicht, was sind wir jetzt, eine halbe Stunde drin oder so?
Ja, gute halbe Stunde jetzt, ja.
Entwickelt sich das. Man könnte noch so eine kleine Geschichte einwerfen um eine Wimbledon-Siegerin, aber ich weiß nicht, ob wir das Fass jetzt noch aufmachen wollen.
Ein kleines Fass. Komm, mach nochmal auf.
Mach mal ein Fässchen auf. Und zwar, was ein bisschen an mir komplett vorbeilief, was ich dann aber irgendwann gelesen habe, dass Markéta Vondrousova eine Dopingsperre droht. Und dann dachte ich so, du hast ja überhaupt nicht mitbekommen, dass die irgendwie getestet wurde. Liegt aber auch gar nicht dran, sondern es ist Stand jetzt so, dass Markéta Vondrousova, der Wimbledon-Siegerin von 2023, eine Sperre droht, weil sie dann inzwischen zum dritten Mal eine Dopingprobe verpasst hat. Es ist ja so, dass Spielerinnen und Spieler oder Athletinnen und Athleten, das ist ja sportunabhängig, nicht nur gesperrt werden können, wenn sie halt des Dopings überführt werden, sondern auch gesperrt werden können, wenn sie zu oft die Entnahme von Proben verweigern. Sportler müssen ja angeben, pro Tag eine Stunde, ein Zeitfenster von einer Stunde, wo sie sind, damit Dopingkontrolleure sie finden können. Und es war wohl so, dass Markéta Vondrousova zu Hause war und von einem Dopingkontrolleur dann bei ihr vorbeigekommen ist. Und der hat sich wohl nicht richtig ausgewiesen, zumindest sagt sie das. Und deswegen hat sie ihm den Zutritt zur Wohnung oder ihr, es muss in diesem Fall eine Frau gewesen sein, ihr die Zutritt verweigert hat und somit natürlich die Probenentnahme nicht möglich wurde. Und sie hat angegeben, dass das halt zu einer Zeit passiert ist, wo sie mental und körperlich in einem schwierigen Moment war und sie dann halt quasi mit Panik reagiert hat, eben weil sich auch diese Kontrolleurin angeblich nicht richtig ausgewiesen hat und dass sie deswegen da so reagiert hat. Und ich fand das spannend, weil sie darauf verwies, auf den Fall von Petra Kvitova, das ist ja ihre Landsfrau, die ja 2016 in ihrer Wohnung von einem Mann mit einem Messer angegriffen wurde und schwer an der Hand verletzt wurde. Und dass das alles halt so im Zusammenspiel dazu geführt hat, dass sie in dem Moment halt so reagiert hat, wie sie reagiert hat. Und ich fand das so spannend, insofern, weil ich sofort dachte, als ich dann diese Headline las, ach, da werden jetzt wieder 1000 Leute sagen, ja, diese empfindlichen Frauen, die immer überreagieren. Und vor allen Dingen fand ich es so interessant, weil ich es von vielen Sportlerinnen und Sportlern gehört habe, dass sie teilweise die Begegnungen mit diesen Dopingkontrolleuren, diesen spontanen Begegnungen, als sehr unangenehm empfinden, weil sie sagen, dass diese Dopingkontrolleure nicht immer sehr nett und sehr feinfühlig sind und teilweise auch, ich sag mal, Probleme schaffen im Sinne von, ja, dann hast du mal jemanden nicht erreicht oder du hast mal zufällig nicht auf dein Telefon geguckt, dann rufst du die zurück und dann sagen sie, naja, jetzt ist aber die Stunde vorbei, weißt du, so Dinge, die ein bisschen am normalen Leben vorbeigehen. Und ich fand das halt interessant, weil es genau in diese Ecke schlug Und wie jetzt auch im Fall von Lys, ich es einfach mal spannend finde, die Seite zu sehen, die wir ja sonst nicht sehen. Wie geht jemand damit um, der quasi am Receiving End des Problems ist?
Ja, dieses Thema flammt ja immer wieder mal auf, dass Spielerinnen und Spieler sich unwohl fühlen mit dieser Regelung. Du hattest natürlich recht, das ist eigentlich ein Riesenfass, was man da jetzt diskutiert. Ich finde es aber gut, dass wir das heute nochmal erwähnen, weil es hatte mich wirklich gewundert. Ich habe es, glaube ich, auch erst 2-3 Tage später so richtig bewusst mitbekommen, was da vorgefallen ist. Und habe nämlich noch so gedacht, naja, wer weiß, wie viele Kontrollen auch schon nicht stattgefunden haben, eben aus diesem Grund. Weil bei ihr war jetzt ja die Besonderheit, dass quasi die Schwelle der verpassten Kontrollen überschritten war damit. Aber es gibt ja immer wieder, das hören wir ja auch, Kontrollen, die einfach nicht stattfinden, weil sie nicht zustande kommen. Und vielleicht ja sogar auch aus genau diesen Gründen, also gerade bei Spielerinnen. Du hast das ja gerade erwähnt, ist das natürlich noch mal umso mehr ein Thema, wenn da irgendwie eine wildfremde Person vor der Tür steht. Und gerade wenn die dann auch noch nicht mal ihr richtig sagen, beziehungsweise, wie sie das jetzt gesagt hat, sich ausweisen kann, wer sie eigentlich ist und ob sie jetzt wirklich dafür hier ist. Also ich muss sagen, ich bin da auf ihrer Seite, kann aber umgekehrt natürlich leider dann auch wieder verstehen, wenn man sagt, gut, sie kriegt jetzt eine Sperre, weil es gelten irgendwie für alle die gleichen Regeln. Und dann sind wir nämlich genau bei dem Punkt, ja, da müssen wir nämlich drüber diskutieren und da machen wir dann das große Fass auf, müssen wir vielleicht diese Regeln irgendwie nochmal anpassen.
Ja, zumal man sich beim Doping-Thema natürlich fragen kann, gelten wirklich für alle die gleichen Regeln? Also wenn ich mir die Dopingfälle von Sinner und Świątek angucke, dann würde ich da durchaus die Aussage ein bisschen abgeschwächt treffen wollen. Aber ja, das ist so ein Thema, was man wirklich mal ansprechen sollte, wo ich bei mir gedanklich tatsächlich auch mal dahin schwanke, mal so eine Sonderfolge zuzumachen, weil ich es einfach super spannend finde. Denn hier steht natürlich ein bisschen Aussage gegen Aussage oder was heißt Aussage gegen Aussage? Die Aussage der Dopingkontrolleurin haben wir ja in dem Falle nicht, aber ihre Aussage, hat die Person sich wirklich nicht richtig ausgewiesen, können wir ja erstmal nicht nachprüfen. Ich meine, ich sehe jetzt, stand jetzt keinen Grund, Wondruschowa nicht zu glauben und ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht die Dopingkontrolleurin dachte, sie hätte sich genug ausgewiesen. Und wenn man dann auch noch emotional schlecht drauf ist, und ich kann es als Frau grundsätzlich verstehen, dass es nicht so angenehm ist, egal wer bei dir abends vor der Tür steht, man ist ja tendenziell gefährdeter als Frau. Aber das ist halt so ein diffiziles Thema, weil du hast natürlich nicht Unrecht. Man muss natürlich einen Standard schaffen, ne? Auch wie so Kontrollen abzulaufen haben, den gibt es ja auch. Aber ob der dann immer perfekt ausgeführt wird, wissen wir ja auch nicht. Und am Ende hast du auch recht, man muss natürlich irgendwo die Grenze ziehen. Und es kann natürlich auch nicht sein, dass ein Sportler sich oder eine Sportlerin zu sehr diesen Kontrollen entzieht. Das hat ja einen Sinn und einen guten Sinn. Es ist halt die Frage, wie bringt man denn jetzt beides zusammen?
Kann man, glaube ich, so abschließend für heute das Thema. Das mit der Sonderfolge, ja, das ist ein guter Gedanke. Ich würde sagen, wir verbleiben mal so. Schreibt ihr uns gerne mal, wenn wir so eine Sonderfolge vorbereiten sollen, wen ihr da hören würdet gerne. Und weil klar, es ist wahrscheinlich schwierig, irgendjemanden da, ja, was sagen zu lassen, der irgendwie aktiv als Dopingkontrolleur oder so unterwegs ist, denn wahrscheinlich dürfen die auch gar nicht viel erzählen. Aber es gibt ja viele andere Seiten, mit denen man da sprechen kann, ne? Spieler, Aktive, auch Coaches, Verbände etc. etc. Schreibt gerne mal und gebt uns auch gerne Anregungen mit thematisch, was für Fragen ihr da vielleicht auch selber habt. Auch das ist ja etwas, was wahrscheinlich das Ganze nochmal durchaus bereichert, weil ihr, die hier zuhört, nochmal ganz andere Fragen stellen würdet, als wir, die hier zu dritt irgendwie jede Woche sitzen und ja sogar auch nicht zum ersten Mal über dieses Thema gesprochen haben. Deswegen gerne Mail kontakt@tennisproleten.de. Henrike, ich glaube, damit können wir dann doch schließen, denke ich.
Ja, alles andere wäre wie Kaugummi ziehen. Und ich habe ja durchaus das Talent, Themen auszubreiten, als sie breiter machen, als sie sein müssten. Aber das wäre jetzt selbst für mich ein bisschen übertrieben.
Ja, wobei gut, also das ist ja durchaus ein Thema, was man eigentlich viel breiter ziehen müsste. Du hast es ja selber gesagt. Ja, aber ich sagte es gerade, gerne eine Mail schreiben, kontakt@tennisproleten.de oder über die sozialen Netzwerke. Da findet ihr uns unter Tennisproleten. Auch dort könnt ihr uns natürlich schreiben. Bewertet diesen Podcast gerne, kommentiert auch gerne, wie halt auf so Plattformen wie Spotify zum Beispiel. Auch das geht ja mittlerweile bei den einzelnen Folgen. Auch da
das wird von uns gelesen.
Es wird von uns gelesen und sogar auch beantwortet, oftmals.
Ja, manchmal ein bisschen verzögert. Wir sind ja auch nicht immer unterwegs, aber wir nehmen das schon ernst.
Genau, definitiv. Wir kriegen das mit, was ihr uns da an Feedback sendet. Und ja, ich würde sagen, Henrike, dir vielen Dank. So verbleiben wir in dieser Woche. Euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Weiterhin viel Spaß mit dem Turnier in Madrid. Und eben dann werden wir uns hören, nämlich gegen Ende in der kommenden Woche. Bis dahin, macht's gut und tschüss.